Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sven Schulze und bei mir ist eigentlich die Tanja, die ja gesagt hat, wir wollen eine Sendung im Monat machen. Und Tanja, jetzt ist das erst 10 Tage her und jetzt bist du schon wieder da. Was ist los?
Ja, du wolltest.
So, gut.
Ich bin nur so zur seelischen Unterstützung hier.
Gut. Ich werde seelisch unterstützt und das nicht nur von Tanja. Nein, wir haben uns auch noch 2 Gäste eingeladen. Zum einen ist der Christian da. Ihr kennt ihn auf Twitter @pamphletier. Moin, Christian.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und das Gleiche gilt natürlich für Thomas Hörner von der SZ. Ja, schön, dass du mal wieder da bist, Thomas.
Ja, freut mich auch. Guten Tag.
Wir hatten ja gestern ein, denkwürdiges Spiel, insofern, als dass eigentlich gar nicht viel passiert ist, bis auf 2 doofe Gegentore. Und danach wurde so ein bisschen diskutiert und da habe ich von Thomas einen Tweet entdeckt und darüber haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten, wo er sagte, die Thomas ist psychologisch intakt, der HSV scheitert aktuell an einem dogmatischen Spielsystem. Thomas, möchtest du das mal ausführen?
Ja, gerne. Also was ich damit meine ist, dass ich jetzt keine hängenden Köpfe großartig gesehen habe oder verunsicherte Spieler, die irgendwie in Panik verfallen, so wie es ja manchmal in den Vorjahren der Fall war. Dieses Phänomen sehe ich nicht, sondern ich sehe, wenn man in die Fehleranalyse geht, vor allem spieltaktische Gründe, weshalb es einfach aktuell überhaupt nicht läuft, wenn man auch eben in die Ergebnisse blickt. 2 Siege aus 7 Spielen, das ist schon arg dürftig.
Das heißt, der Trainer ist schuld.
Ja, das ist ja die vereinfachte, ein bisschen zugespitzte Variante. Aber ja, im Grunde sehe ich, wie gesagt, viele der Probleme aktuell spieltaktisch begründet. Und im Endeffekt ist Tim Walter derjenige, der dafür die Verantwortung trägt und der es auch ändern könnte.
Christian, siehst du das auch so oder denkst du dir Tim Walter über alles?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, glaube ich. Also ich sehe auch, dass das, was Thomas mit seinem Tweet gesagt hat, ich sehe keine mentalen Probleme eigentlich gerade. Also das kenne ich auch von dieser Mannschaft und von diesem Verein anders. Ich sehe auch, dass man sich, glaube ich, mit manchen personellen Entscheidungen keinen Gefallen getan hat. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich hatte das gestern schon mal versucht zu formulieren. Dieses Aufstellen von Spielern auf positionsfremden, also das auf fremden Positionen. Da werde ich kein Freund mehr von diese Saison, weil das meiner Meinung nach oft dazu führt, dass an anderen Stellen dann Baustellen aufgemacht werden. Und ja, ich habe auch seit Wochen natürlich auch ein Problem damit, dass man es nach wie vor versucht mit dem schönen Herausspielen hinten, weil man im Moment anscheinend zu fehleranfällig ist. Warum das so ist, ob das an einzelnen Formkrisen liegt oder vielleicht auch an der Qualität der Spieler, das ist natürlich immer die Frage.
Ja, 11 Spiele aus der Hinrunde, da waren es 25 Punkte und man war Tabellenführer. 11 Spiele aus der Rückrunde, 19 Punkte, man ist Tabellensiebter, Thomas. Das, was in der Hinrunde anscheinend noch funktioniert hat, tut es jetzt nicht mehr. Sind das rein die Gegner, die sich darauf eingestellt haben oder macht der HSV etwas anders, als das in der Hinrunde noch gemacht hat?
Sowohl als auch, glaube ich. Also das führt ja dann auch ein bisschen dahin, was der Christian gerade gemeint hat, dass natürlich auch ein paar Spieler jetzt vielleicht aktuell nicht die Form haben, wie sie es in der Hinrunde hatten. Speziell ist dann natürlich auch eine wichtige Säule in der Abwehr weggebrochen. Mario Huskovic, Grund ist bekannt. Ich möchte das aber natürlich trotzdem nicht als Entschuldigung gelten lassen, weil Huskovic hätte sich natürlich auch verletzen können oder dergleichen. Und letztendlich agiert eine Defensive, ich sage bewusst Defensive und nicht Abwehr, in einem Verbund aus 4, 5, womöglich auch 6 Leuten. Und dafür letztendlich trägt auch der Trainer die Verantwortung, glaube ich, indem er sich vielleicht auch situativ auf den Gegner einstellt. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich das ehrlich gesagt dann doch ein bisschen vermisse.
Aber das war ja in den vergangenen Spielen eigentlich so, dass dann noch eine weitere Säule im Defensivverbund dann immer weggebrochen ist. Ne? Also entweder fehlte Sebastian Schonlau wegen Sperre oder Verletzung. Dann jetzt gestern fehlte Jonas Meffert. Ist das dann einfach zu viel, Christian? Oder stimmt da grundsätzlich die Austarierung im Kader nicht?
Ja, ich glaube schon, dass das in den einzelnen Spielen dann jeweils das Problem war. Also ich glaube, dass Schonlau nicht ausfallen darf, hat man nun wirklich sehr stark gesehen, dass Jonas Meffert eben auch sehr wichtig ist, wenn er in Form ist, was er oder fit ist, was er jetzt ja auch nicht in jedem Spiel war, wissen wir, glaube ich, auch alle. Ich frage mich halt immer, ob man das mannschaftsintern dann irgendwie anders lösen muss. Also ob man dann irgendwie einen klaren zweiten Mann dahinter aufbauen muss, anstatt dass dann so rumgeschoben wird. Also ich hatte das, ich glaube, das Karlsruhe-Spiel war das ja, wo Schonlau ausgefallen ist und wo Haier dann den Verteidiger gespielt hat und ich das Gefühl hatte, da hat viel nicht funktioniert, aber das hatte auch damit zu tun, dass Haier eben doch nochmal ein anderer Spielertyp ist und dass man dann noch mehr umgebaut hat. Jetzt gestern mit Ludovic Reis, der das eigentlich ganz ordentlich gemacht hat, hatte ich den Eindruck, bis zu seinen zwei Fehlern, die dann leider zu zwei Gegentoren führen, ja, wenn man da halt einen klaren Backup hätte oder versucht hätte, den in der Mannschaft aufzubauen, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Gleichzeitig ist das auch immer im Nachhinein natürlich einfacher zu sagen, wenn Tim Walter gestern Elijah Kran aufgestellt hätte für Meffert und das schiefgegangen wäre, würden wir wahrscheinlich hier sitzen und mosern, warum man denn einen so jungen Spieler dahingestellt hat und nicht Reis zurückgezogen hat. Also es ist schwierig, aber ich glaube schon, dass die Defensive, und da würde ich auch sagen, dass es nicht nur die Viererkette, sondern eben auch das Gesamtverhalten schwächer geworden ist. Miro Muheim ist, finde ich, seit Wochen in einem Loch und macht zu viele Fehler. Noah Katterbach hat seine Qualitäten. Ich glaube nicht, dass er die unbedingt auf hinten rechts am besten ausspielen kann. Und es bleibt halt dabei, der rechte offensive Außenspieler mit Bakariata ist eben defensiv viel stärker als der linke. Also das ist egal, ob da Königsdörfer spielt oder Dompe oder Kittel. Da hat man halt ein Problem. Und wenn dann eben noch Formschwächen im zentralen Mittelfeld dazukommen, dann ist das halt alles sehr fragil. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem, was Tim Walters Fußball hat. Er ist halt sehr darauf ausgelegt, dass es, also auf wenig Veränderungen und dass es viele Abläufe gibt, die funktionieren. Und die können natürlich nicht funktionieren, wenn ständig einer der wichtigen Spieler wegbricht. Aber die Frage ist dann eben, ob man an diesem System oder an der Art und Weise so festhalten darf oder muss oder ob man sich da was anderes überlegen muss, um es ein bisschen einfacher zu machen.
Und genau die Frage gebe ich jetzt ganz einfach, weil ich es mir ja gerne leicht, an Thomas weiter. Ist dieser Walterball zu empfindlich gegenüber Veränderungen und müssen die Abläufe noch mal mehr eingefahren sein, als es in anderen Systemen der Fall ist, Thomas?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist ja auch es gibt ja auch dieses relativ bekannte Zitat, glaube ich, von Sebastian Schonlau, als er zum ersten Mal mit dem Walterball konfrontiert war, dass ihm da irgendwie schwindelig wurde, wie eine Achterbahnfahrt und er echt lange gebraucht hat, um sich da zu adaptieren. Und Sebastian Schonlau ist vielleicht nicht der Schnellste mit den Beinen, aber sehr schnell im Kopf. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor. Was, glaube ich, eben auch noch mit reinspielt, ist, dass Tim Walter, also wir haben ja gerade über Ausfälle geredet, dass Tim Walter auch jeden seiner Innenverteidiger, seiner Backup-Innenverteidiger geschwächt hat, psychologisch. Und zwar, indem er sie jedes Mal auch gleich aussortiert hat, erstmal aus der Startelf, sobald sie Fehler gemacht haben. Gut, Montero hat sich dann doch auch irgendwo selber hinausmanövriert, aber dann war er auch erstmal draußen. Und diese Rotation, die war in der Drastik, glaube ich, nicht unbedingt notwendig. Und ja, wo wir gerade auch eben vom komplexen Walterball sprechen, ist es wahrscheinlich dann doch, wäre es hinreichend und von Vorteil, wenn wenn da irgendwie so die Automatismen langsam passen. Und da hat man sich auf eine Art, finde ich, auch ein bisschen selbst sabotiert.
Christian, jetzt war es aber gestern auch so, dass ja nicht nur halt die Gegentore durch zwei blöde Fehler von Reis passiert sind, sondern es passte ja auch in der Offensive nicht. Also ich fand das Mittelfeld komplett überladen, also dass ich im Zentrum alles ballte und viel zu wenig über die Außen ging. Also was waren das irgendwie? 6% angekommene Flanken, das ist schon ein bisschen bitter bei 16 Versuchen. Also warum? Das war ja nun wirklich ein Mannschaftsteil, der normalerweise eingespielt sein sollte. Warum funktionierte das jetzt plötzlich nicht?
Ja, in Teilen schon und dann auch wieder nicht. Also das mit der Eingespieltheit, ich finde, was man gestern wieder gesehen hat, war, gerade gegen so Mannschaften, die sich dann doch ein bisschen zurückziehen, wurde es immer dann gefährlich, wenn man hinten raus schnell spielen konnte und wenn zum Beispiel Schonlau, das waren so zwei Situationen, auch mal einen Pass über 15, 20 Meter spielen konnte, sodass man ein bisschen mehr Raum überbrückt hat. Was dann dazukommt, und ich glaube, das hat das Hannover-Spiel so ein bisschen überdeckt, Benesch und Kittel zusammen auf dem Platz, sehe ich nicht, wie das gut funktioniert. Also jetzt mal abgesehen davon, ob die gerade gut in Form sind oder nicht. Ich glaube halt, dass Reis eben auch auf der Achterposition sehr, sehr wichtig ist. Und dadurch, dass er da eben nicht gespielt hat, wurde da wieder doch mehr durcheinander geworfen. Und ich meine, wir schießen den Großteil unserer Tore, ich habe das jetzt nicht statistisch nachgeguckt, sondern es ist ein Gefühlseindruck, ja doch vor allem über Flanken von außen. Und die rechte Seite ist nicht eingespielt mit Jatta und Katterbach. Katterbach ist ein Linksfuß. Ich glaube, das sind dann nochmal andere Dreiecke, die man da irgendwie vorne spielen müsste. Dann hat eben Reis auch nicht den rechten Achter gespielt gestern. Das heißt, das hat dann auch nicht funktioniert. Dazu kam dann noch, dass Muheim und Katterbach dann ja die Seiten nochmal gewechselt haben. Kittel bleibt für mich kein Linksaußenspieler, der dann zur Grundlinie geht und reinflankt. Also ich habe mir nochmal überlegt, wann der HSV denn offensiv gut war. Und das war ja meistens dann doch, wenn man die Stärken der Außenspieler, der Offensiven in Szene setzen konnte. Also das Tempo von Jatta, die Dribbelstärke oder die Tricks von Dompe. Und wenn das nicht klappt, dann geht da tatsächlich auch nicht viel, hatte ich so den Eindruck. Und da muss man dann sich halt durch die Mitte durchkombinieren. Und das hat nun eben gar nicht funktioniert gestern. Und da bleibt dann eben die Frage, ob man doch noch mal was anderes ausprobieren muss.
Was, glaube ich, auch ein Faktor ist, und das ist vielleicht jetzt auf dem ersten Zuhören banal, aber der Rasen war auch einfach nicht gut. Und nichtsdestotrotz wird dann einfach probiert, 1:1 das Kombinationsspiel auf einem schönen grünen Teppich dort in den Betze zu übertragen. Und das hat, wie man zum Beispiel auch bei dem ersten Gegentor gesehen hat, nicht funktioniert. Das hat gerade in der Offensive immer wieder dann das Kombinationsspiel auch zum Alarmen gebracht. Und ich fand das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht zielführend. Und ja, auch da eine graduelle Anpassung vorzunehmen, dass man vielleicht hin und wieder zumindest auch anders irgendwie zumindest mal das Mittelfeld überbrückt oder den Weg in die Spitze findet, das wäre zumindest gestern eine dringend gewesene Maßnahme gewesen und die wurde halt auch nicht vorgenommen.
Ich hatte den Eindruck, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, gegen Düsseldorf und Hannover hat man den gegnerischen Torwart und auch die Viererkette oder die Abwehrkette noch mehr gepresst und dadurch kam man dann immer mehr in Situationen, wo man eben weniger Raum vor sich hatte, um zu Torchancen zu kommen. Das hat gegen Düsseldorf nicht so richtig gut funktioniert, also man hat da nichts draus gemacht. Die Tore gegen Hannover, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, die ersten beiden entstehen genau durch solche Situationen und gerade gegen Mannschaften, die etwas spielschwächer sind, wäre das meiner Meinung nach schon ein Mittel, dem Gegner ein bisschen mehr den Ball aufzuzwingen. Das will Tim Walter, glaube ich, nicht so, aber das wäre schon eine Idee, würde ich sagen.
Wenn wir jetzt mal versuchen, ein bisschen vorauszugucken, könnt ihr euch vorstellen, ich fange mal bei Christian an, weil der gerade so schön geredet hat. Christian, kannst du dir vorstellen, dass Tim Walter aus diesem Spielverlauf ähnliche Analysen zieht wie wir und zu ähnlichen Schlüssen kommt und darauf reagiert und vielleicht gerade jetzt mal so ein bisschen adaptiert oder sagt er einfach, nee, mein Name ist Walter und meine Mannschaften spielen weiter Ball?
Schwierig. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt eine komplett neue Strategie für das Stadtderby überlegen wird. Ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Haier wieder spielen kann, dann wird er Rechtsverteidiger spielen. Wenn Meffert wieder spielen kann, wird er auf der 6 spielen. Dann wird Reis auf der 8 spielen. Und auf der anderen 8, meiner Meinung nach, würde sich Andi Suhun da im Moment mal anbieten. Vielleicht wird es auch Kittel oder Benesch. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass Dompe mal wieder von Anfang an darf. Aber ich glaube nicht, dass es dann einen ganz anderen Ansatz geben wird, vor allem nicht bei einem Heimspiel. Ich habe jetzt heute so drüber nachgedacht, nachdem St. Pauli das Spiel ja heute auch nicht gewonnen hat, dass die ja eigentlich ein bisschen mehr unter Zugzwang sein müssten, wenn man davon ausgeht, dass die überhaupt auch aufsteigen wollen. Dann könnte man es meiner Meinung nach auch mal versuchen, vorne mit noch mehr Tempo und sich vielleicht ein bisschen stärker zurückzuziehen. Ich meine, mit Königsdörfer hat man ja einen Spieler im Kader, der sowas durchaus spielen kann, auf links außen. Und dass du dann im Mittelfeld versuchst, mit weniger Technik und mit mehr Giftigkeit, was dann eben auch für Suhun sprechen würde, aufzustellen. Aber das sind ja auch nur partielle Veränderungen. Ich glaube nicht, dass Walter da was ganz, ganz anderes machen wird. Also ich glaube nicht, dass er mit zwei richtigen Mittelstürmern spielen wird zum Beispiel.
Thomas, was glaubst du, kann Walter überhaupt jetzt so aus seiner Haut raus und was weiß ich, naja, nicht gerade Kick and Rush spielen, aber irgendwie ein schnelles Umschaltspiel aufsetzen, dass das dann irgendwie bis Freitag funktionieren könnte?
Ja, das sind erstmal natürlich zwei grundverschiedene Spiele, also auf dem Betzenberg und daheim im Derby, das sind zwei grundverschiedene Spiele und um die Antwort mal vorwegzunehmen, nein, Tim Walter wird sich nicht ändern und das sieht er, also das ist einfach nicht sein Naturell und das ist übrigens auch okay so, solange man graduelle Anpassungen vornimmt in dem Spielsystem. Man muss ja nicht gleich alles über den Haufen werfen und wie du gerade gesagt hast, irgendwie auf Kick and Rush umstellen, aber graduell sich irgendwie den Situationen und Begebenheiten anpassen, das wäre manchmal unbedingt und sehr dringend erforderlich und das macht Tim Walter nicht, weil er Tim Walter ist. Das ist einfach in diesem Komplettpaket enthalten und ich möchte hier auch gar nicht irgendwie den Trainer so großartig schlecht reden. Das ist einfach eine Schwäche, die überall in der Branche, egal mit wem man sich unterhält, als solche auch gekannt und anerkannt wird und das muss auch gar nicht in Frage stellen, dass er Verdienste natürlich auch beim HSV hinterlässt und gerade auch noch einbringt, und zwar indem er einfach dieses Mindset irgendwo geändert hat. Ich habe ja vorher eben gesagt, man merkt jetzt nicht irgendwie diese Nervosität und Panik und dieses Ängstliche wie in den Vorjahren. Das ist natürlich auch ein Verdienst von Tim Walter. Aber am Ende des Tages ist Tim Walter ein Zweitligatrainer, der sich manchmal, glaube ich, doch zur absoluten Elite zählt und der jetzt vor der Aufgabe steht, den HSV, den Club mit dem mit Abstand größten Etat in der zweiten Liga, in die erste Liga zu führen. Und das ist sein Job und daran muss er auch gemessen werden.
Wenn wir jetzt Tim Walter nicht die große Annexierung oder Anpassung seines Spielstils zutrauen, sind wir wirklich schon so weit zu sagen, dass wir den Trainer komplett in Frage stellen müssen, Christian?
Ich tue mich da nach wie vor schwer mit. Ich weiß nicht, ob das nicht größere Verwerfungen auch in der Mannschaft hinterlassen würde, weil ich eben nicht den Eindruck habe, dass die Mannschaft da gerade aufbegehrt oder sich hängen lässt. Und die Frage ist ja immer, was für einen Impuls will man dann setzen? Du wirst nicht einen komplett anderen Fußball spielen lassen können innerhalb der letzten Wochen. Und ich meine, die letzte Saison hat ja gezeigt, dass man in den letzten Spielen das Ruder nochmal rumreißen konnte. Also das wäre meine Hoffnung, dass das auch wieder passiert. Das Problem ist, das Derby ist dafür, glaube ich, das denkbar schlechteste Spiel, weil ich erwarte davon nicht viel. Gleichzeitig ist der Druck da. Und wenn du das eben nicht gewinnst, dann wird sich Jonas Beuth, glaube ich, schon die Frage stellen, weil auch dessen Job wird am Ende des Tages davon abhängen, ob der HSV die Saison aufsteigt oder nicht. Und wenn man dann der Meinung ist, mit Tim Walter wird es schwierig, dann wird man vielleicht nochmal den Versuch starten. Aber ich weiß es nicht und also diese Woche glaube ich das nicht. Vorm Derby wird Tim Walter nicht entlassen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Thomas, kannst du dir vorstellen, dass Jonas Bolt da die Reißleine zieht?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also die beiden haben natürlich ein extrem gutes Verhältnis. Sie haben in der vergangenen Saison, wie gerade auch angedeutet, ja eben mit dieser Serie nochmal zum Schluss irgendwie auch ein Schulterschluss bewerkstelligt, der für den Verein auch ganz wichtig war. Nichtsdestotrotz, wenn es jetzt daheim gegen St. Pauli im Derby eine Niederlage gibt, vielleicht sogar eine klare Niederlage, dann muss es Jonas Bolts professioneller Anspruch sein, dass er das, professionell bewertet und da seine Schlüsse daraus zieht. Und dann muss man sagen, hätte man 8 Spiele, 2 Siege in der entscheidenden Saisonphase, wenn du einen neuen Impuls setzen musst, dann hättest du noch 5 Spiele Zeit. Horst Rubesch hätte vielleicht damals zum Beispiel der Impuls sein können, kam aber meiner Meinung nach zu spät. Und ich glaube, da hat Jonas Bolt durchaus etwas für die Gegenwart mitgenommen, indem er weiß, okay, wenn ich hier nochmal einen neuen Impuls setzen muss, dann muss dieser auch rechtzeitig erfolgen, damit man eben noch irgendwie auch noch einmal patzen kann in der Theorie und sich einmal ein nicht so gutes Spiel leistet, so wie es eben bei Rubisch der Fall war und trotzdem noch die Chance wahrt.
Aber wer werden denn da die Alternative, wenn du irgendwie sagst, dieses System komplett über den Haufen zu werfen, das würde die Mannschaft eher verunsichern, als dass es helfen würde im Endeffekt.
Das sage ich ja gar nicht. Also wie gesagt, du musst ja gar nicht das System komplett über den Haufen werfen, du kannst es aber ein bisschen anders auslegen und ein bisschen flexibler gestalten. Also du, woran der HSV in der Offensive, und das zeigt sich, finde ich, im Kalenderjahr 2023 extrem krank ist, dass er einfach nicht hinter die Ketten kommt, weil er einfach nicht diese Tempoverschärfungen hinbekommt, weil der Platz fehlt. So, ganz banal ausgedrückt, ohne jetzt irgendwie das taktische Pro-Seminar hier zu eröffnen, aber es genügt den Gegnern momentan, sich um den eigenen Strafraum zu verbarrikadieren und dort einfach auch dann tatsächlich auch oft gegen Flügelspieler antreten zu müssen, die einfach auch nicht diese 1-gegen-1-Qualität mitbringen, die dir dann diese Räume auch mal öffnen können. Wenn wir zum Beispiel auf gestern gucken, links, wie gesagt, Kittel, rechts Jatta. Kittel ist doch eher, ja, das ist für mich jetzt kein Tempodribbler, der irgendwie ein, zwei Leute ausstehen lassen kann, sondern eher einer, der mal durch eine kluge Idee, durch einen Pass eine Lücke findet. Jatta braucht Raum und wer sitzt draußen? Dompe und Königsdörfer, die vielleicht in dieser Kategorie noch am zutreffendsten und am begabtesten wären. Und ich glaube, ein Trainer, der wirklich so ganz pragmatisch auch die Spieler hinstellt, wir haben gerade auch über Katterbach geredet, auf der falschen Seite, der einfach ganz banal die 11 besten Spieler aufstellt, auf den richtigen Positionen, mit einem guten Spielkonzept. Wir reden hier tatsächlich eben vom teuersten und auch besten und ja auch einen schlüssig zusammengestellten Kader. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir auf die Tabelle gucken, das repräsentiert diese Tabelle nicht.
Schlüssig zusammengestellter Kader, das finde ich ein ganz gutes Stichwort in der Beziehung. Ist der Kader denn so schlüssig? Wir haben ja eben gesagt, wenn da ein, zwei Eckpfeiler wegbrechen, dann fängt alles an zu schwanken und zu wanken. Ist das wirklich in jeder Mannschaft so, Christian, oder ist das speziell jetzt beim HSV durch dieses anstrengende Spielsystem oder fordernde Spielsystem so?
Kann ich schwer sagen. Ich glaube, dass Scholau und Meffert schwer zu ersetzen sind. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Mannschaften aussieht, kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Beim HSV darf man ja nicht vergessen, wir hatten es ja vorhin schon, dass der zweite nominelle Innenverteidiger, der da spielen sollte, sowieso schon fehlt. Eins meiner Lieblingsthemen der letzten Wochen ist der Rechtsverteidiger. Ich fand William Mikkel-Brancis, wenn man ihn so ausspricht, in den kurzen Einsätzen, die er hatte, eigentlich relativ vielversprechend. Gleichzeitig durfte der danach dann nie wieder ran. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil du hast eigentlich keinen Rechtsverteidiger im Kader sonst. Moritz Heyer ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Der macht das solide, meistens, aber der ist nicht der schnellste. Du holst mit Katterbach in der Winterpause jemanden, der auf Muheim eigentlich Druck ausüben soll. ich habe im Moment den Eindruck, dass er besser ist als Muheim und trotzdem spielen dann zwischendurch wieder beide. Was man sich, glaube ich, anders vorgestellt hat, ist, dass man auf den Außen noch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf hat. Mit Amechi und Heil und Bilbia hat man ja irgendwie drei Spieler im Kader, die, wo man jetzt eigentlich wenig erwarten würde, wenn man die einwechselt. Erwin Opoku hat man unter anderem ja auch, glaube ich, deswegen abgegeben, weil man da ein Überangebot hatte. Dass der irgendwie keiner eine Rolle spielen kann, ist schon ein bisschen schade. Dazu hast du aber eigentlich zum ersten Mal, glaube ich, seit Jahren so viele Mittelstürmer, die auch einigermaßen torgefällig sind im Kader, mit Königsdörfer und Nemeth, die ja häufig genug dann doch von der Bank kommen und eigentlich auch meistens ganz gute Ansätze gebracht haben, dass ich, glaube ich, schon finde, dass man an der Stelle sich das vielleicht noch überlegen sollte, wie man die zusammen auf den Platz bekommt. Aber auf der 6 weiß ich nicht, ob man das hätte anders machen können. Ich glaube, wenn man mit der Innenverteidigung, mit der man in die Saison gegangen ist, hätte weiterspielen können, ohne Epo-Geschichte, glaube ich schon, dass man Jonas David als Backup irgendwie hätte aufbauen können. Aber ja, schwierig.
Ja, also Tanja? Letztlich ist das Doping-Verfahren schuld an unserer Misere.
Ach, das ist, man muss den Spieler ja auch nicht überhöhen, aber ich finde schon, dass man merkt, dass Mario Vuskovic doch eine ganz andere Qualität hat und eben nicht nur in der Viererkette als sehr guter, robuster Innenverteidiger, sondern auch was die Vorwärtsbewegung angeht. Und der Weiterball lebt ja nun auch von der Flexibilität der Viererkette hinten und den Positionswechseln und dem punktuellen Einschalten in die Offensive. Und das Schonlau und Vuskovic eben beide auch sehr gut konnten, das hat uns schon geholfen. So, und ja, aber da bringt ja das Lamentieren auch nichts. Jonas David hat das die meiste Zeit, finde ich, ordentlich gemacht. Dass der auch nicht zu beneiden ist, ist, glaube ich, auch klar. Javi Montero ist auch nicht zu beneiden. Der kommt irgendwie, hat, glaube ich, gute Anlagen, macht dann zwischendurch mal dumme Sachen und muss aber halt auch in einem sehr komplexen System spielen. Also.
Ja, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist mit Blick auf die Verteidigung, ist einfach auch, dass Vuskovic sozusagen die Schwächen von Schonlau auch kompensiert hat. Da war der einfach extrem wichtig, also in Sachen Aggressivität, denn Schonlau ist ein höchstens durchschnittlicher Zweikämpfer, wenn man ehrlich ist, gerade auch beim Thema Tempo. Da war er natürlich der ideale Partner in so einer zweiten Liga. Und jetzt hast du natürlich das Problem, und das ist, finde ich, die größte Schwäche in dem ansonsten, finde ich, doch sehr schlüssig und gut zusammengestellten Kader, ist, wie du im Winter darauf reagiert hast. Und zwar, Montero hat eine unglückliche Figur abgegeben, aber daran möchte ich es gar nicht festmachen, sondern er ist schlicht und ergreifend auch auf eine Art ein Schonlau-Klon als Spielertyp. Und das ist damit nicht derjenige, der seine Schwächen kompensieren kann. Und das hat man, glaube ich, dann, ja, das fällt einem auch so ein bisschen auf die Füße, zumal David ja irgendwie auch, wenn man ehrlich ist, nicht Fisch und nicht Fleisch ist in seiner Entwicklung gerade als Innenverteidiger. Also ich kann ihn gar nicht so richtig einkategorisieren, weil er irgendwie so fluktuativ irgendwie ist in seinem Spiel. Aber ansonsten würde ich steif und fest behaupten, dass dieser Kader sehr schlüssig und auch in der Breite gut aufgestellt ist. Die Frage ist, was du daraus machst. Und da wurde eben jetzt auch gerade von Christian der Name Muheim erwähnt. Also ich muss sagen, das ist für mich ehrlich gesagt unbegreiflich. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht wie die Kollegen von der Bild oder so täglich am Trainingsplatz und gucke mir das an und sehe dann womöglich, wie Muheim im Training halbgöttische Leistungen absolviert. Aber auf dem Platz hat er rein leistungstechnisch schon seit Wochen nichts mehr verloren, wenn man ehrlich ist. Und Tim Walter hat er einfach auch seine Lieblinge teilweise auch, die einfach immer spielen. Muheim spielt bei ihm einfach immer. Und andere Spieler, die sind dann einfach auch kategorisch, ja, die haben es kategorisch schwer. Und ich ich würde ganz ehrlich pragmatisch sagen, also wenn da ein pragmatischer Trainer kommt, der wirklich da etwas verändern will und so ein bisschen andere und eine bessere Struktur reinbringen will in die Defensive, dann bin ich mir relativ sicher, dass das die erste Personalentscheidung ist, die er treffen wird, und zwar Muheim jetzt erstmal draußen zu lassen, Katterbach dort spielen zu lassen und sich für rechts eine Lösung zu überlegen, die zumindest mal die Defensive stabilisiert, und da gibt es ja auch welche.
Also ich habe nach dem Hannover-Spiel habe ich gesagt, dass es Muheim schwierig haben wird oder schwer haben wird, wieder in die erste Elf reinzukommen. Dass Haier dann gleich ausfällt, das konnte ich nicht ahnen an der Stelle. Ich glaube aber, wenn Haier fit gewesen wäre, hätte Muheim tatsächlich auf der Bank Platz genommen und Katterbach hätte links gespielt.
Da bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir wirklich nicht sicher.
Ich bin dabei bei Tanja, glaube ich. Also, ja.
Aber ich denke mal, dieses hätte, wenn, ich werde euch jetzt nicht sagen, bei wem ich bin.
Du bist immer bei Haier.
Bringt uns da ja auch nicht sehr viel weiter. Christian, wo wir bei dir jetzt eben so ein bisschen abgekommen sind, wie siehst du diese Möglichkeit des Trainerwechsels? Findest du das verfrüht oder glaubst du, das kannst du auch das Gegenteil mit erreichen? Oder meinst du, ja, lass versuchen?
Ja, ich habe es ja, glaube ich, angedeutet. Ich glaube schon, dass man damit in der Mannschaft viel Unruhe reinbringen würde. Also ich glaube nicht, dass das gerade eine Mannschaft ist, die den Impuls eines neuen Trainers unbedingt benötigt, was die Mentalität angeht. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob man Polzin das zutrauen würde, zum Beispiel für den Rest der Saison, gegebenenfalls mit einem erfahrenen Mann an seiner Seite. Das könnte ich mir vorstellen, dass Bold über sowas nachdenkt. Ich habe halt mir gestern nochmal die Liste der Namen anguckt, die gerade auch arbeitslos sind, was die Trainer angeht. Und da graut es mir zwischendrin halt schon, wenn man sich so anguckt, wer da gerade auch verfügbar wäre. Und ich weiß nicht. Ich glaube halt, also die Frage ist, wie... Man kann mit Tim Walter scheitern diese Saison und man kann aber, glaube ich, auch mit jedem anderen Trainer scheitern, das wissen wir ja nun alle. Und die Frage ist, was ist dann das größere Übel? So.
Ich schmeiß mal einen Namen in den Raum. Pit Reimers, Trainer der U21, der halt ein recht ähnliches System wie Tim Walter spielen lässt.
Ja, habe ich gestern auch schon im Kopf gehabt. Kann ich einschätzen, ob das funktionieren würde, aber ja, es wäre eine naheliegende Option, natürlich. Die Frage ist halt, ob man da nicht auch viel verliert, was Tim Walter halt auszeichnet und gerade in der Schlussphase der letzten Saison ausgezeichnet hat.
Dafür letztendlich, glaube ich, führen wir diese Diskussion einfach auch eine Woche zu früh. Es wird jetzt in der nächsten Woche nicht passieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel am Freitag rauschhaft über St. Pauli siegt, dann ist das ja gar kein Thema mehr. Wenn man aber verliert, dann ist es natürlich ein Gedankenmodell, mit dem man sich beschäftigen muss. Wo ich vielleicht ein bisschen widersprechen würde, bei dem, was man mit Tim Walter verliert. Also wenn man einen Trainer nimmt, zum Beispiel jemanden befördert, der auch einen ähnlichen Spielstil pflegt, dann kann man ja höchstens noch das Mindset verlieren. Und da würde ich sagen, für die letzten 5 Spiele der Saison, wo die Mannschaft das große Ziel hat, da kann es ja letztendlich dann auch nicht am Mindset scheitern. Da müssen handwerkliche Dinge, glaube ich, passieren, zumal, wenn man jetzt von dem Szenario ausgeht, dass man an ähnlichen Dingen gegen St. Pauli scheitern sollte, wie man jetzt zuletzt gescheitert ist. Dann müssen es ja handwerkliche Griffe sein, die da etwas an der ganzen Statik des Spiels verändern. So. Und die intrinsische Motivation, also dass die Spieler unbedingt nach diesem Aufstieg gieren, das muss vorhanden sein und das sehe ich auch in dieser Mannschaft. Das ist auf jeden Fall vorhanden, ohne diese Angst- und Panikreflexe, wie man sie schon gesehen hat. Und deswegen glaube ich, dass der Impuls keiner psychologischen Natur sein müsste, sondern eben, wie gesagt, fußballfachlich und ja, einfach mit einem pragmatischeren Ansatz, einfach die Stärken, die individuellen Spieler haben, auf den Platz zu bringen.
Aber psychologisch könntest du dadurch auch die Mannschaft durchaus schwächen, weil Tim Walter hat es ja durchaus immer wieder geschafft, diese Wagenburg-Mentalität halt auch in die Mannschaft zu tragen, dass eben diese Geschlossenheit, dass dieser absolute Wille dann zwischendurch, das ist ja sehr auf die Waltersche Psychologie dann zurückzuführen.
Das mag sein, aber auch sowas kann sich abnutzen. Wir haben in dem gerade diskutierten Szenario haben wir dann 8 Spiele, 2 Siege und dann musst du dir natürlich überlegen, ob die Spieler auch noch an diesen Weg mit diesem Fußball glauben. Und ohne jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, aber man hört durchaus, dass zumindest mal so kleine Misstöne dann tatsächlich auch aus von den Leuten zumindest mal hintenrum geäußert werden, die da wöchentlich auf dem Platz stehen, dass die eben dann auch irgendwo, ja, wie soll ich sagen, den Gedanken entwickeln, ja, wenn wir das hier ein bisschen einfacher gestalten würden auf dem Platz, wir haben die größte Qualität, das wissen die, das entspricht auch der Wahrheit, aber wenn wir das hier ein bisschen einfacher gestalten würden, ein bisschen pragmatischer, ein bisschen mehr mit dem Fokus darauf, wirklich die Stärken eines jeden Einzelnen ganz banal auf den Platz zu bringen, dann könnten wir hier einfach mehr Spiele gewinnen. Und ja, zumindest über 2, 3 Ecken ist sowas zu vernehmen.
Ja, ich glaube, dass nach dem Spielinterview mit Glatzel gestern hat das auch ein bisschen durchscheinen lassen, fand ich. Also ich glaube, er sagte sowas wie, ja, es hat an einem gefehlt. Und ich hatte so ein bisschen auch den Eindruck, und ich finde, das merkt man bei Glatzel auch immer schön daran, wie oft er sich zurückfallen lässt oder auf dem Flügel spielt. Ich glaube schon, dass der ein bisschen genervt davon ist, dass da so wenig Bälle ankommen vorne. Und glaube schon, dass das etwas wäre, wo man relativ leicht etwas dran ändern könnte. Das mit der Wagenburg-Mentalität, das glaube ich schon, dass das ein wichtiger Faktor war letzte Saison. Aber sowas von außen zu beurteilen, wie so eine komplexe Mannschaft funktioniert, so eine Kabine, finde ich ganz, ganz schwierig. Gerade in so einem Team, was jetzt ja zusammengeblieben ist, um diesen Aufstieg zu schaffen, wo ich auch sagen würde, dass die intrinsische Motivation im Moment groß genug ist. Und gleichzeitig kann es schon sein, dass, wenn dann die Unsicherheit da ist, wenn wir jetzt aufsteigen, mit welchem Trainer spielen wir denn dann hier nächste Saison, bei so Spielern, die dann vielleicht schon wissen oder sich Gedanken darüber gemacht haben, wo sie denn spielen würden, wenn der HSV nicht aufsteigt diese Saison, dass das vielleicht auch nochmal zu einem Problem werden könnte. Aber es ist alles sehr schwierig zu beurteilen gerade.
Den Gedanken würde ich ehrlich gesagt nicht befürchten, weil wenn sie psychologisch unter Tim Walter eins gelernt haben, dann, dass man eben dieses Spiel-zu-Spiel-Denken irgendwie inhaliert und in sich aufsaugt und lebt. Und dann spielen, glaube ich, Gedanken an die nächste Saison, wo spiele ich da, mit wem spiele ich da und auf welcher Position, keine große Rolle. Es geht tatsächlich darum, einfach die Qualität, und das wiederhole ich gerne, diese Qualität, die diese Spieler haben, die ganz klar individuell auf Platz 1 der Liga stehen. Die gilt es, auf den Platz zu bringen. Und wenn wir, wie gesagt, die Tabelle ansehen, dann ist das einfach nicht erfolgt. Und man muss, also wir, so läuft es halt im Fußball, ne? Wir reden drüber und wir beurteilen nach jedem Spieltag irgendwie die Gesamtsituation. Wenn wir das nicht tun würden, dann hätte ich keinen Job und ihr hättet keinen Podcast, was beides sehr, sehr schade wäre. Und aktuell Stand 28. Spieltag ist Tim Walter mit diesem Fußball nicht so erfolgreich gewesen, wie man es einfach zu erwarten hat. Das ist Fakt.
Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Tanja hat beim letzten Podcast unseres schönen Podcasts, der ja vielen Menschen fehlen würde, unter anderem auch mir, gesagt, dass der HSV auch dem HSV eine gewisse Fallhöhe momentan bevorsteht. Wenn das jetzt zusammenbricht, dass dann mehrere Bausteine gleich mitbrechen könnten. Mit anderen Worten gefragt, Christian, wie eng siehst du Jonas Bolls Zukunft mit der von Tim Walter verknüpft?
Ich glaube, ich sehe die weniger mit der Person Tim Walter verknüpft, sondern mehr mit dem Aufstieg. Ich glaube, wenn der Aufstieg scheitert, dann wird es schwer sein zu verkaufen von Jonas Bolt, warum man ihm weiterhin das Vertrauen geben sollte bei Trainerfindung, Kaderzusammenstellung etc. Also da sehe ich eher das Problem. also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, wie ich selber seine Arbeit gerade beurteilen würde. Ich glaube, wenn er, also ich hatte auch schon den Gedanken, aus der Tune-Entlassung wird er etwas gelernt haben, gegebenenfalls. Von daher, ich glaube, es hängt eher daran, ob der HSV die so aufsteigt oder nicht. Wenn der HSV das Derby verliert, Tim Walter entlassen wird, Pit Reimers übernimmt, der HSV mit 15 Punkten oder 13 Punkten aus 5 Spielen Zweiter wird und direkt aufsteigt, ist Jonas Beuth HSV-Held für immer.
Thomas, glaubst du, dass Beuth sich da so raus manövrieren kann oder ist das zu eng?
Ich sehe das genauso wie Christian. Also letztendlich ist seine Zukunft beim HSV 1:1 mit dem Aufstieg verknüpft. Und dahingehend muss er seine ganzen Entscheidungen abklopfen und abprüfen und sie dann auch rigoros treffen. Und wie gesagt, wenn dazu zu einem gegebenen Zeitpunkt ein Wechsel auf der Trainerposition gehört, ich halte ihn für sehr professionell, für einen, der auch unangenehme Entscheidungen treffen kann, und das wäre für ihn eine unangenehme Entscheidung, dann ist diese Entscheidung aber trotzdem zu treffen. Und ich denke, er würde das dann auch tun. Also alles andere würde mich dann doch überraschen, weil wenn er das Ziel in Gefahr sieht, dann muss er doch irgendwo eine Maßnahme und seine Ableitungen treffen.
Ja.
Dann ist da eigentlich die Frage, glaubt ihr noch an den Aufstieg? Christian, fangen wir an.
Also ich habe heute, glaube ich, gegenüber Freunden den Gedanken formuliert, dass es eigentlich das am meisten HSV-eske Szenario wäre, dass man sich aufgrund der Inkompetenz der Gegner auf Platz 3 irgendwie durchwurschtelt und dann wird man sehen, was in der Relegation passiert. Der direkte Aufstieg, ich weiß es nicht. Diese Mannschaft ist eigentlich gut genug. Diese Mannschaft kann ausreichend guten Fußball spielen, offensiv und defensiv. Es sind ausreichend Spieler im Kader, die Tore schießen können und die Tore verhindern können. Und man muss halt auch nochmal sehen, man spielt ja nicht nur noch gegen Top-Mannschaften. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Freitag wird wichtig. Und zwar gar nicht mal, ob man das gewinnt. Ich glaube, wenn man da irgendwie sich einen Punkt erkämpft und eine engagierte Leistung zeigt, dann könnten da, glaube ich, auch viele mit leben. Ich auf jeden Fall. Aber wenn das schief geht am Freitag, dann weiß ich nicht. Schwierig.
Tja, Thomas, dann geben wir diese Frage doch gleich mal an dich weiter.
Ob der HSV den Aufstieg bewerkstelligt? Ja. ich würde auf jeden Fall, wenn ich das sagen könnte, dann würde ich jetzt ganz viel Geld draufsetzen. Ehrlich gesagt habe ich mich daran gewöhnt, dass der HSV doch tendenziell eher die Erwartungen enttäuscht. Wo ich nochmal ein großes Fass aufmachen würde, ehrlich gesagt, ist der Unterschied zwischen der Relegation, wie sie in diesem Jahr wäre, und dem, wie sie im vergangenen Jahr war. Und da hat es ja schon nicht geklappt. Und der Unterschied ist nämlich folgender, und zwar, man hat es ja in der vergangenen Saison geschafft, mit einer wirklich super Schlussserie sich dann noch diese Relegation zu erkämpfen und dort reinzugehen mit so einem richtigen Wir-sind-gerade-unschlagbar-Gefühl. Und das wäre dieses Jahr anders, weil der dritte Platz würde sich einfach wie eine Niederlage erstmal anfühlen. Und das ehrlich gesagt auch völlig zu Recht. Und ich möchte hier nicht nochmal oder irgendwie unzählige Male diese Etat-Geschichte aufmachen. Aber natürlich wissen das die Spieler. Das ist natürlich auch Thema bei denen. Die wissen, wir sind hier die teuerste Mannschaft. Die wissen, wir sind hier auch die individuell beste Mannschaft. Und die wissen, die Konkurrenz ist dieses Jahr nicht irgendwie Schalke oder Bremen, wo man dann eben mit einem guten Gefühl vielleicht auch mal Dritter werden kann. Die Konkurrenz ist dieses Jahr Darmstadt und Heidenheim. Und natürlich macht es etwas mit dem Gefühl, mit dem du dann auch so einen dritten Platz annimmst und mit dem Gefühl, wie du dann in mögliche Relegationsspiele reingehst. Das heißt, das Ziel muss unbedingt sein, den zweiten Platz zu schaffen. Alles andere wäre einfach schon mal eine Niederlage, bevor man womöglich die echte Niederlage einsteckt. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden.
das ist die Stelle, wo ich wieder mit meiner Fallhöhe komme, Sven.
Ja.
Weil es ist ja nicht nur das, was Thomas jetzt gerade gesagt hat, dass du eben halt völlig anders in diese Relegation reingehen würdest. Wenn du das Derby zum Beispiel verlierst, dann verlierst du dann halt auch viel von dieser Euphorie auf der Nordtribüne oder insgesamt im Stadion. Und dann kriegst du ein richtiges Problem. Das ist halt auch noch ein Aspekt der Fallhöhe.
Ja, tatsächlich. Also man muss, ich bin ja tatsächlich nicht auf der Tribüne irgendwie im Volksparkstadion, aber man kriegt ja so ein bisschen die Schwingungen mit. Und ich finde, in den vergangenen 3-4 Wochen sind die Schwingungen so ein bisschen negativer geworden. Man hat zum Beispiel auch gegen Hannover gesehen. Zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit habe ich da Pfiffe gehört. In den ersten 30 Minuten, als dann irgendwie das Ballgeschiebe war und man kommt nicht in den Strafraum. Wir erinnern uns an das Spiel, das ging zwar 6-1 aus, aber es war gerade in den ersten 30 Minuten überhaupt kein gutes Fußballspiel des HSV. Und diese Schwingungen, die haben eine enorme Macht und ja, da wird dieses St. Pauli-Spiel sehr, sehr entscheidend sein. Weil wenn du da nicht performst im Stadtderby gegen den verhassten Rivalen, der gerade auch irgendwie diesen Höhenflug hatte und jetzt eigentlich gerade noch rechtzeitig so einen Rückschlag erlitten hat, der den Favoritenstatus des HSV zumindest mal wieder ehrlich gesagt zementiert. Also wenn du da nicht performst, dann wird es auch was mit dieser ganzen Stimmung im Umfeld machen und auch mit diesem Mindset, das ja eigentlich ein großes Verdienst von Tim Walter ist.
Also wenn ich euch so höre, Horst Rubesch würde jetzt sagen, verlieren macht jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Da hat er ja auch recht.
Also so einfach könnte man das Ganze doch zusammenfassen und Horst Rubesch würde das auch tun. Die Frage ist bloß, trauen wir das denn dieser Mannschaft zu, jetzt gegen ja, das total ins Loch gefallene St. Pauli dieses Spiel zu gewinnen? Ich bin mir da momentan echt nicht sicher. Ich war gestern so zu Abpfiff, gegen Abpfiff, war ich schon am Überlegen, sollte ich mir das wirklich im Stadion antun wollen? Ja, ich komme ins Stadion, aber in dem Moment, da hast du wirklich gedacht, ach Mensch, so wichtig ist dieses ganze Spiel ja gar nicht. Ne?
Sven, du darfst auch wegbleiben.
Weil, wenn ich nicht da bin, gewinnt der HSV.
Eben. Ja.
So. Womit wir den Schuldigen ausgemacht hätten. Also Walter bleibt, Schulze geht. Insofern, ja. Es wird spannend zu sehen. Also wir sind, glaube ich, uns relativ einig, dass in dieser Woche selbstverständlich nichts passieren wird. Auch mit Tim Walter nichts passieren wird. Und dass dieses Derby für den HSV eine von immenser Wichtigkeit ist. Deswegen, Christian, du hast eben schon gesagt, du wärst mit einem Unentschieden zur Not sogar zufrieden. Glaubst du auch daran oder gehst du schon fast von der Niederlage aus?
Also nach gestern Abend ging es mir so wie dir. Da habe ich, also da bin ich von einer einigermaßen hohen Niederlage ausgegangen. Ich weiß nicht, ob das für St. Pauli heute der Schuss vor den Bug war, weswegen sie besonders alert sein werden am Freitag oder ob das jetzt der Beginn des Nachdenkens ist. Im Endeffekt ist es aber auch ein bisschen egal. Der HSV muss die HSV-Qualitäten, die er hat, auf den Platz bringen. Ich würde mir wünschen, das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon angedeutet, dass man es vielleicht ein bisschen abwartender versucht, weil ich schon denke, dass St. Pauli das größere Interesse noch haben muss, eigentlich dieses Spiel zu gewinnen. Oder zumindest genauso viel Interesse wie der HSV haben muss. Und dann sollen die ruhig mal ein bisschen kommen, meiner Meinung nach. Aber ja.
Das wird es halt nicht geben. Also,
nee, ich weiß.
Ja, also wenn Fabian Hürzeler eine Stärke hat, von ganz vielen Stärken übrigens als Trainer, dann ist es, den Gegner auszugucken, ihn zu sezieren und da die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Also der wird natürlich mit einem sehr, sehr guten, auf den HSV abgestimmten Matchplan kommen. Und dann ist die Frage, wie gut kann Plan A von Tim Walter funktionieren? Denn er sagt ja selber, es gibt ja dann, glaube ich, einen Plan A 1 oder so, der alternativ angewandt werden kann. Also so viel Spielraum ist da ja nicht.
Also immerhin hat er ja schon, also ohne dass ich jetzt hier den weiter verteidigen muss, zwischendurch mal versucht, zwischen Dreierkette und Viererkette zu wechseln, was ich interessant fand. Mich würde halt nochmal die Dreierkette und der Zweiersturm vorne interessieren und der Zweiersturm dann aber mit zwei richtigen Stürmern und nicht mit Kittel, der da irgendwie so free-floating rumläuft. So, das fände ich interessant. Ich weiß nicht, ob das gegen St. Pauli eine gute Idee ist, aber zumindest da gab es ja vielleicht auch aus der Not heraus geboren mal eine andere Idee, aber an der grundsätzlichen Herangehensweise an das Spiel hat das ja wenig geändert.
Ja, genau. Also das ist ja das, wo man so ein bisschen auch unterscheidet zwischen Taktik und Prinzipien. Und die Prinzipien sind ja beim HSV immer gleich. Und wie gesagt, dass die Prinzipien grundsätzlich einer klaren Richtung folgen, finde ich ja auch richtig und wichtig. Aber dass man sie hin und wieder dann doch an die jeweilige Situation und vielleicht auch an die jeweilige Verfassung der Mannschaft abstimmt, das ist natürlich zumindest etwas, was viele, viele andere Trainer ja auch machen. Es ist ja nicht so, oder beziehungsweise man muss sich ja immer angucken, so wer schwimmt eigentlich so komplett gegen den Strom. Und das sind ja dann ehrlich gesagt nicht irgendwie die, jetzt mal kurz nachrechnen, 37 Profitrainer in den ersten und zweiten Bundesligen.
Thomas, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen, traust du das denn dem HSV in der momentanen Situation zu, gegen St. Pauli zu gewinnen?
Ja, wie es so schön heißt, schreibt das Derby seine eigenen Gesetze. Das ist tatsächlich einfach wirklich ein sehr isoliert zu betrachtendes Spiel. Deswegen, ja, grundsätzlich zutrauen tue ich es dem HSV, weil er einfach, wie gesagt, über die entsprechende Qualität verfügt, weil er gerade zu Hause auch mit der Kulisse immer eine dominante Kraft sein kann, die den Gegner da irgendwie in Grund und Boden spielt. Das kann der auch am Freitag machen. Die Frage ist, wie gut kann er seine Schwächen kaschieren und wie bereitwillig möchte er auch seine Schwächen kaschieren?
Also Christian, eigentlich wollte Sven von euch einen Tipp hören. Sag mal, wie geht's aus?
Es geht optimistischerweise 2-2 aus.
Okay. Christian ist verhalten optimistisch. Thomas, wie geht's dir?
Ja, boah, schwer zu sagen. Also ich würde auch irgendwie Richtung Unentschieden gehen, 1-1.
Haben selten, Tanja, dass unsere Gäste unentschieden tippen. Also,
ja, das ist auch ein bisschen das Einfachste, ne? Also, weil so wie ich die ganze Zeit geredet habe, hätte ich ja dann quasi auch eine Trainerentlassung prognostiziert, wenn ich zumindest mal auf einen Sieg von St. Pauli tippe. Ja. Deshalb möchte ich das jetzt auch.
Also wir haben verstanden, Thomas. Ja, Tanja, wie geht uns das denn eigentlich? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch noch überhaupt kein Gefühl habe, wie so ein Spiel eigentlich ausgehen könnte. Ich habe aber kein gutes Gefühl, dass wir das, also ich glaube nicht, dass wir 4-0 gewinnen werden.
4-0 glaube ich auch nicht, aber da ich tippe grundsätzlich immer 2-0 gegen Pauli, von daher, das wird mir auch am Freitag gut entgegenkommen.
Ja, also auf Sieg tippe ich auch, das kann ich auch gar nicht anders machen, aber trotzdem, meiner Meinung nach wird es sehr darauf ankommen, wie man mit den Pressing-Situationen, die St. Pauli situativ immer mal nach vorne schieben wird, umgeht, ob man sich daraus befreien kann und dann auch vielleicht mal hinter diese Pressing-Linien kommt und daraus halt diesen Walterball umsetzen kann, der ja genau darauf zielt. Ich bin sehr gespannt. Ich sage aber mal 2-1 gewinnen wir das Ding. Ja. So, habt ihr nun davon. Das bedeutet aber auch, dass wir dann den Trainer noch behalten.
Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn er dann aufsteigt. Dafür ist er ja da.
Ich kann da auch mitleben.
Also nicht, dass ihr jetzt denkt, scheiße, jetzt haben wir gewonnen, jetzt bleibt der Walter noch, ne?
Nein. Nee, gar nicht. Also ich finde den ja auch als Typ grundsätzlich gut, ne? Also ich probiere hier einfach nur, nicht, dass es so rüberkommt, als würde ich eine persönliche Fehde mit ihm haben. Nee, gar nicht. Also ich halte den für einen exzellenten Trainer, der aber natürlich auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, in bestimmten Bereichen vielleicht doch noch sich hinterfragen kann.
Er liefert euch genug Zitate und Schlagzeilen.
Joa. Also sein Hamster heißt Fritz oder war es das Kaninchen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Der Hamster, der Tochter.
Der Hamster. Also seht ihr wohl, also Fritz Walter ist mit ihm. Wenn das denn alle Schlagzeilen sind, dann sind das nicht allzu viele.
Aber vielleicht ist es auch der Stuttgarter Fritz Walter und weniger der,
der eigentlich Lauterer. Ja. Gut. Also, ich würde sagen, hier beenden wir das, bevor wir jetzt noch unsere Tiernamen, uns allen Tiernamen geben. Das wollen wir nicht. Vielen Dank für eure Einschätzung, Christian, Thomas, hat mir viel Spaß gemacht. Ich denke, jetzt habe ich mir auch so ein bisschen Bild drüber gemacht, was ich eigentlich will. Habe ich natürlich euch nicht gesagt. Und ja.
Willst du einen Derby-Sieg? Sag das doch.
Zum Beispiel. Das, da wäre ich sehr zufrieden mit. Das war der HSV-Talk für diese Runde. Wir hören uns ja, wann hören wir uns wieder? Weiß ich nicht, ob erst in 14 Tagen oder in 4 Wochen. Doch in 14 Tagen wahrscheinlich.
Vielleicht auch in einer Woche, weil wir einen neuen Trainer haben.
Wäre auch eine Möglichkeit. Von der gehen wir jetzt aber nicht aus, weil wir das Derby ja gewinnen. Also, vielen Dank nochmal für eure Zeit und nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.